Ja, guten Morgen. Was war das erste Wort, der erste Satz, den Eva zu Adam im Paradies gesagt hat? Wisst ihr es? Ich habe nichts anzuziehen, ganz genau. Wo steht das geschrieben? Es muss so gewesen sein, ich kann mir das echt gar nicht vorstellen. Ja. Ich erzähle euch heute eine Geschichte von zwei Menschen und vielleicht denkt ihr, ah, Adam und Eva, historisch, nicht historisch. Es ist für uns heute Morgen eigentlich gar nicht so sehr wichtig. Und über diese Diskussion will ich mich jetzt eigentlich gar nicht so richtig reinhängen, aber was für mich ganz wichtig ist, ist also diese geistlichen Wahrheiten. Das, was da drin steht, es ist nicht einfach nur eine Geschichte, sondern es ist Gottes Wort. Er hat da hineingesprochen und er macht uns ganz massiv deutlich, wie so diese Menschheit entstanden ist und wie alles so geworden ist, wie es jetzt eben heute ist. Und deshalb lade ich euch ein, euch heute Morgen auf diese Geschichte einzulassen, euch beschenken zu lassen davon, wie das wohl damals war und wie sich Dinge entwickelt haben, deren Konsequenzen wir heute noch spüren. Also starten wir doch miteinander. Die Geschichte, die ist gleichzeitig eine Geschichte über die Kultur der Kleider. Deshalb geht es auch heute Morgen, wie du gesagt hast, um mehr als um Klamotten. Und ich möchte deshalb auch starten mit, nicht in der, am Anfang der Geschichte, sondern mit dem Vers 7. Und da heißt es drin, in diesem Augenblick wurden, also beiden, Adam und Eva, wurden beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Was war geschehen? Der Mensch, Adam und Eva im Garten Eden im Paradies, alles hätte so schön sein können. Alle Möglichkeiten hatten sie. In der Mitte standen zwei Bäume, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und Gott hatte ihnen eine Grenze gegeben. Sie sollten eben nicht von diesem Baum der Erkenntnis essen und an den Baum des Lebens sind sie sowieso nicht rangegangen. Und dann hatten sie aber dieser Schlange geglaubt. Und sie hatten die Grenze Gottes übertreten und sie hatten von der verbotenen Frucht gegessen. Vom Apfel steht übrigens auch nichts in der Bibel. Und die Schlange, sie hatte versprochen, ihr werdet sein wie Gott. Und diese Prophezeiung, die ist auf eine seltsame Art und Weise, ist die tatsächlich in Erfüllung gegangen. Sie hatten sich nämlich selbst zum Gott gemacht. Sie hatten auf einmal selbst entscheiden wollen, was gut und böse ist, was Kraut und was Unkraut ist, was richtig und was falsch ist. So kam die Sünde damals in das Leben der Menschen. Sünde, das ist also nicht, wie wir vielleicht so denken, so stehlen und lügen und betrügen und was weiß ich was wie, sondern das ist als allererstes dieses Sein-Wollen wie Gott. Selber Chef sein, selber alles entscheiden und Gottes Sicht der Dinge misstrauen. So wurden also die ersten Menschen zu Sündern und mit ihnen alle, auch wir, die wir hier sitzen. Was war die Folge? Merkwürdig war ja, dass ihre erste Erkenntnis die ihrer Nacktheit war. Und die ersten Gefühle, die sie hatten, das war so eine tiefe Scham und eine Angst, die daraus folgte. Und sie flochten sich Feigenblätter zusammen, um ihre Blöße zu entdecken. Bitte? Zu bedecken? Ja. Entdecken, ja, okay. Aber es war eben auch nicht mehr als ein Feigenblatt. Es war notwendig geworden. Die Feigenblätter gebe ich übrigens mal unserer Gemeinde am Schillerplatz mit, als kleiner Impuls, vielleicht ein Anspiel im Gottesdienst oder so. Weil sich der Blick verändert hat. Der Blick auf den anderen. Und der Blick auf sich selbst. Vorher da waren in diesem Blick vor allen Dingen das Wohlwollen drin. Und der Respekt vor dem anderen. Da war Zuneigung drin. Und ich würde mal sagen, bei Adam und Eva vielleicht auch ein Erkennen von Anmut und Liebreiz und von Wertschätzung. Und vielleicht auch sogar hoffentlich so ein erotisches Kribbeln, das da ist. Und jetzt? Jetzt ist auf einmal der Blick anders geworden. Das kann zwar auch noch da sein, aber da kommt in den Blick was ganz anderes rein. Da kommt auf einmal ein strenges, hartes Urteil rein. Mann, wie sieht denn der wieder aus? Da kommt Neid rein. Boah, so möchte ich es auch mal haben. Verachtung. Wie der hier rumläuft, wie der so drauf ist, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und es kommt so eine Lust rein, die mit Anmut und Liebreiz nichts zu tun hat, sondern eigentlich nur noch auf Körperteile reagiert und eigentlich letztendlich auf mich selbst bezogen ist. Der andere ist eigentlich nicht mehr als so ein Objekt fürs eigene Ego. Und diesen komischen Blick, den haben die Menschen auch auf sich selbst gerichtet. Selbstkritik und Selbstverachtung gepaart mit dem unbändigen Drang, geachtet und bewundert zu werden. Egal wie es aussieht, nach innen, nach außen kann man sich doch nicht die Blöße geben. Das schöne Wort haben wir immer noch. Eitelkeit, sagt man, ist eine übertriebene Sorge um das eigene Bild. Wie sieht es eigentlich nach außen aus? Und innen drin, da war ganz viel Scham und da war ganz viel Angst. Vor wem hatten sie eigentlich Angst? Es war doch außer ihnen gar keiner da. Außer Gott, vor dem versteckten sie sich. Hatten sie denn nicht verstanden, dass er sie so oder so durchschaut, ob mit oder ob ohne Feigenblatt? Gott geht spazieren im Garten. Er sucht den Menschen und er will Beziehung. Adam, wo bist du, heißt es so schön in diesem Bericht drin. Ich muss euch sagen, ich höre ihn auch öfters rufen, Stefan, wo bist du? Und vielleicht kennt er diese Stimme. Wenn ich mal wieder merke, bin mal wieder vor ihm weggelaufen. Schuld und Scham, erkennen meine eigenen Grenzen, kann mir doch vor ihm nicht die Blöße geben. Das Feigenblatt ist ein hilfloser Versuch, die eigene Blöße im wörtlichen und im übertragenen Sinne zu kaschieren. In dem Bericht reagiert Gott sogar auf diese neue Distanz der Menschen. In einer Welt der bösen Blicke, abseits vom Paradies, braucht es Kleider. Und die versorgt Gott sie damit. Szenenwechsel 2019. Rund 64 Milliarden Euro, also nicht Millionen, sondern Milliarden Euro, geben die Deutschen in diesem Jahr für Klamotten aus und so, das, was so drumherum gehört. Das sind etwa, hat der Hartmut noch im Ohr, 780 Euro pro Person. Also ich muss euch sagen, Feigenblätter wären billiger gewesen, oder? Leider, das muss ich hier auch erwähnen, kommen von den 64 Milliarden nur sehr wenig bei den Schneiderinnen und Schneidern in Ostasien an. Und ich habe nicht genug Kenntnisse, um euch jetzt hier ein Fass aufzumachen, aber denke, wir sind uns einig, so ein Fairness-Label im größeren Stil, da ist jetzt so der grüne Knopf im Gespräch, sowas wäre längst überfällig. Im Moment hat das Ganze mehr mit Ausbeutung zu tun als mit Gerechtigkeit. Und Klamotten gibt es im Fairtrade-Garantie, aber die führen so ein Nischendasein. Die haben es nicht irgendwie in die Gesellschaft reingeschafft. Das ist ein Punkt, wo man sich eben Gedanken machen muss und denke sich, dass sich da auch die Gesellschaft noch weiterentwickeln soll. Ups. Im Moment ist es so, dass Klamotten ein ganz wesentlicher Teil unserer Kultur sind. Sie sind Statussymbol, Sie betonen unsere Identität als Mann und als Frau. Sie bringen so eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Und es gibt aber klare Regeln dafür, was geht und was nicht geht. Aber diese Regeln, die verändern sich ständig und es gibt immer wieder neue Ideen auf dem Markt und das Alte ist überholt. Genau. Was meine Jungs mir sagen, das hat der Hartmut schon vorher erwähnt, also kurzes ärmliches Hemd, das geht nur, wenn man, wisst ihr es noch, italienischer Eisverkäufer oder kroatischer Taxifahrer ist. Ich bin auch beides nett, aber ich bin immer noch hartnäckig, mal gucken, wie lange es hält. Da gibt es auch Markenklamotten, die sind Statussymbol. Aber jeder von uns, jeder einzelne von uns, egal ob er jetzt ein schwarzes Shirt oder einen grauen Rock anhat, die definiert seinen, ihren Status und Gruppenzugehörigkeit mit Kleidern. Klamotten sind Teil von so einer Selbstinszenierung. Ich bin ja heute nicht mehr an Standeskleidung gebunden, sondern ich kann mein Ich individuell darstellen. Wie ich es früher richtig finde. Und natürlich in dem Rahmen, wie es und gerade die Kultur so vorgibt. Aber zusammen mit einem styligen Auftritt in den sozialen Medien, bei Facebook und Co., Instagram, kann ich mich sogar selbst zur Marke machen. Cool, sexy, erfolgreich. Dann gibt es, wie gewünscht, nette Likes statt dumme Kommentare. Ein bisschen Feigenblatt und ein bisschen aufgepumpt, würde ich sagen, so ist unsere Gesellschaft und wir selbst heute drauf. Aber die Klamottenkiste, die wirkt nicht nur nach außen, sie wirkt auch nach innen. Ich habe euch den hier mitgebracht. Ich finde den klasse, weil unsere Spiegelneuronen im Gehirn, die reagieren sofort auf ihn. Und so schön wie er lacht, lachen wir mit. Und ihr werdet es nicht glauben, dieses Lachen wirkt auf unsere Seele. Man hat Menschen durch irgendwelche Dinge da mal den Mundwinkel hochgeschoben und allein diese Tatsache, dass wir lachen, macht unsere Laune besser. Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn wir schlecht drauf sind, uns einmal mal einen anzugucken, der lacht. Und genauso ist es mit unserer Körperhaltung, Anbetung, dass wir aufstehen, dass wir vielleicht die Hände heben, dass wir klatschen, das wirkt nicht nur nach außen, das wirkt auch nach innen. Es sagt, meine Seele, Anbetung ist dran und die Seele geht mit. Und der schicke Anzug, der wirkt auch nach innen. Wir werden nicht nur ernster genommen, wir nehmen uns tatsächlich unter Umständen selber als selbstbewusster wahr, wenn wir passend und gut angezogen sind. Das ist ja alles schön und gut, aber unser Problem ist, dass wir viel zu sehr auf unsere weiße Weste achten und auf ein makelloses Image. Und dabei vergessen wir unser Herz. Wenn die Schuld und die Scham und unsere seelische Blöße Anlass für das erste Feigenblatt waren, Leute, dann können uns Klamotten nicht retten. Aber schließlich wird das Kreuz auch auf dem Bild. Adams Schuld ist nicht das Ende der Geschichte in der Bibel. So wie er die Sünde in die Welt gebracht hat, so wurde der Fluch aufgehoben durch Jesus. Das, was er am Kreuz getan hat, dass er für meine, unsere Schuld gestorben ist, er hat uns die Chance gegeben, Kind Gottes zu werden und Tochter und Sohn des Königs. Paulus schreibt das in Römer 5, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen und weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele zu Sündern, doch weil ein anderer Mensch, nämlich Jesus, Gott gehorchte, werden viele wieder in Gottes Augen gerechtfertigt. Also Adam ist nicht das Ende. Und auch wir finden es auch bei Jesaja schon, im Prophet im Alten Testament, wenn er ruft, ich will mich sehr im Herrn freuen, meine Seele soll über meinen Gott jubeln, denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Und dann kommt so ein Bild von so einer Hochzeit, wo du denkst, boah, sieht das toll aus. Wohlgemerkt, es geht hier nicht um das Äußere, sondern es geht um meine Seele. Ich Ich lade dich ein, mal einen Augenblick die Augen zu schließen und zu erkennen, dass Gott auch heute Morgen deine Seele kleiden will. Sie sieht gut aus, wenn er sie anfasst, liebevoll, auch wenn sie vielleicht verletzt ist. Deine Seele darf ihr Schmuddelhemd ausziehen. Sie wird von Gott liebevoll umsorgt. Und vielleicht weht dir gerade ein rauer Wind ins Gesicht und Gott legt um deine Seele seinen Mantel. Leute, wir sind okay vor Gott durch die Vergebung von Jesus, wenn wir sie in Anspruch nehmen. Was zerrissen und was löchrig ist, das macht er neu. Du musst dich nicht mehr schämen. Ich sag's noch einmal, du musst dich nicht mehr schämen. Adam war aus dem Paradies geflogen, aber Gott hat durch Jesus wieder etwas vom Paradies in unser Herz gepflanzt. Das Paradies, das steht hier für so eine angstfreie, kindliche Geborgenheit in Gott. Im Hauskreis bei uns hat dieser Satz voll eingeschlagen. Das Paradies in unserem Herzen. Deshalb sage ich es noch einmal. Mit Jesus habe ich etwas vom Paradies Gottes in meinem Herzen. Ganz egal, wie das Äußere ist. Da könnten wir als Christen doch nackig gehen, oder? Also bevor hier die Ersten anfangen, sich auszuziehen, Gemeinde hat etwas mit beidem zu tun. Von der neuen Geborgenheit in Gott, jenseits von Adams Schuld, aber auch hat was mit dieser Welt zu tun, die noch fern von Gott ist und die alles andere ist als das Paradies. In dieser Welt wird noch auf das Böse Äußere geschaut. Es gibt böse Blicke und Kämpfe und viel seelische Ferne zwischen Menschen, auch in der Gemeinde und gerade auch in der Gemeinde. Was bedeutet das für uns? Ich habe mal so ein paar Sachen zusammengestellt, die es für mich konkret machen. Das eine, lass deinen Alltag davon bestimmt sein, dass du dir der Würde des Königskindes bewusst bist. Egal, wie es drumherum aussieht und was gerade abgeht, deine Seele ist begleitet und bewahrt in Gott. Das soll die Basis deines Lebens sein. Und wenn sie es noch nicht ist, lade ich dich ein, aus deinem Versteck rauszukommen und das klarzumachen mit Gott. Zweitens, du darfst dich schön anziehen. Das ist Ausdruck deiner Würde als Königskind. Gott hat nicht nur deine Seele, sondern ebenso auch deinen Körper geschaffen und gewollt. Du darfst diese Kreativität Gottes nach außen strahlen und dabei auch natürlich nach innen, wie wir es vorher gelernt haben, auf dein eigenes Herz wirken lassen. Vielleicht hast du mehr Anmut und Liebreiz zu bieten, als du denkst. Wissen wir ja nicht. Genau. Du bist nicht hässlich. Wenn Gott dich schön findet, nenn du dich nicht hässlich. Vielleicht versteckst du deinen Körper, weil du nicht magst. Du denkst, du bist zu alt, zu dick, zu was weiß ich. Vielleicht hast du auch zu viele von diesen blöden, bösen Blicken geerntet oder dumme Kommentare. Kleide deinen Körper ordentlich, es strahlt zurück auf deine Seele. Weiß ich nicht. Drittens. Ja, okay. Ich habe da einen, den habe ich da nicht drin. Füttere nicht die bösen Blicke. Willst du wirklich, dass andere dermaßen neidisch werden über deine Markenklamotten, dass sie vor Bewunderung ihr eigenes verachten? Geht mir nicht darum, mal ein schönes Teil mit einem guten Namen zu holen, sondern zu sagen, es muss und es muss immer. Oder willst du, dass du dich so anziehst, dass in deiner Umgebung nur noch lüsterne Blicke auf Körperteilen von dir hängen bleiben und du gar nicht mehr als Person wahrgenommen wirst? Gibt es natürlich auch in die andere Richtung. Willst du, dass sie den Kopf schütteln über deine kleinliche Sparsamkeit, wenn du nur den uralten Kram trägst und dann vielleicht noch denken, das wäre die christliche Art, sich anzuziehen? Füttere nicht die bösen Blicke. Achte mehr auf dein Herz als auf dein Äußeres. Du musst dich nicht inszenieren und musst dich auch nicht vor der Bewunderung anderer abhängig machen. Leute, Makellosigkeit ist Illusion. Das habe ich auch von meinen Kindern gelernt. Keiner sieht aus wie die Menschen im Prospekt, noch nicht einmal die Menschen im Prospekt. Photoshop und Schminke macht's möglich. Der Unterschied zwischen Eitelkeit und Ausstrahlung ist ein Du darfst statt Du musst. Wenn ich immer nur perfekt aussehen muss, dann hat das Äußere zu viel Macht über mich. Kleidung ist Kultur und Kulturen sind vielgestaltig und veränderlich. Was hier unschicklich ist, kann dort völlig normal sein und was heute angemessen ist, ist morgen völlig daneben. In der Gemeinde, sowohl bei uns als auch im Schillerplatz, da treffen sich Kulturen und treffen sich Generationen. Leute, da brauchen wir Rücksicht, Toleranz und Liebe, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Ich denke, das kriegen wir ganz gut hin. Und last not least, beurteile Menschen nicht nach dem Klamotten. Könnte ich euch jetzt noch eine Predigt halten? Lest mal nach, Jakobus 2, Jakobusbrief, wie er schreibt, da kommt so ein schicker Kerl in den Gottesdienst, der sagt, oh ja, prima, komm, setz dich da vorne hin, beim Hartmut ist noch Platz, da ist ganz toll, möchtest einen Kaffee, was weiß ich was wie. Und dann kommt so einer, der hat vielleicht schäbige Kram an und der stinkt ein bisschen und was weiß ich was wie. Dann sag mal, ja, da hinten am Bänkchen, da kannst du vielleicht bleiben, dann siehst du ja auch ein bisschen was. Wir sollen Menschen nicht nach dem Äußeren beurteilen, weil diese Würde des Königskindes da drin ist. Auch bei den Menschen, die da komisch vielleicht um die Ecke kommen. Und ich denke, wir sind als Christen herausgefordert, durch das Äußere durchzuschauen. Manchmal ist es ja toll nach außen hin gestylt und innen drin ist eine verletzte Seele. Manchmal sieht es außen ganz kaputt aus und innen drin, da ist so ein Diamant. Lasst uns das als Gemeinde anders leben, damit wir da auch mehr Möglichkeiten haben zu sehen. Auch in schäbigen Klamotten gibt es Königskinder. Ich wünsche mir eine Gemeinde, in der wir uns nicht bloßstellen und nicht unverschämt sind, aber in der wir uns Einblick geben in unsere Seele. In dem wir nicht nur von dem äußeren Leben, vom stylischen Leben, sondern in dem wir von unserem Herzen leben und uns daran auch Anteil geben gegenseitig. So sind wir miteinander verbunden, jenseits von dem Äußerlichen. Und schenke uns Gott, dass zu uns hier in die Stadtmission, auch in die Gemeinde am Schillerplatz, dass die Menschen da reinkommen, dass sie spüren, es läuft hier anders. Hier schaut man mich anders an. Keiner von uns ist gefeit davon, böse Blicke zu werfen. Aber lasst uns unsere Konzentration auf die guten Blicke machen, auf die Blicke der Annahme und der Wertschätzung und der Verbundenheit, damit die Menschen das spüren. Warum? Das ist mein Lieblingsbild hier, mir noch lieber als das Baby. Weil wir miteinander als Christen über die Dinge dieser Welt rausschauen können. Ich habe mit Adam und Eva angefangen. Jetzt muss ich eigentlich mit der Offenbarung enden, oder? Johannes hat das rübergebracht. Am Ende der Bibel und am Ende der Zeiten, da wird sich dieser Kreis schließen. Er redet davon, in ganz vielen Stellen in der Offenbarung, weiß gekleidet erscheinen die Christen da. Warum? Nicht, weil sie sich selber gestylt haben, sondern weil Jesus sie durch seinen Tod reingewaschen hat. Und sie haben einen neuen Zugang zur Stadt Gottes. Und gegenseitig wird hier gejubelt, wenn man diesen Zugang hat zur Stadt Gottes. Und was total interessant ist, sie haben auch einen Zugang zum Baum des Lebens wieder. Der kommt da wieder vor. Der Baum des Lebens aus dem Paradies. Er erscheint da wieder und die Menschen haben Zugang. Es gibt keinen Wachengel mehr, keinen Cherub, der da den Weg zurück versperrt. Ich habe den Jungs von Männerband gesagt, wenn das vom alten Weihnachtslied kommt, dann könnt ihr kommen. Genau. No. Also wir singen jetzt kein Weihnachtslied, aber es gibt eins von 1561. Und da heißt es in einem Vers: Jetzt schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und Preis. Das möchte ich euch heute Morgen so zusprechen, dass ihr aus eurem Versteck rauskommt, wenn Gott euch ruft. Thomas, wo bist du? Und Sebastian, wo bist du? Und Rosemarie, wo bist du? Dass er so sagt, ja, hier bin ich komme hier raus. Ich habe keine Angst, dass ich mir die Blöße gebe, weil ich kann vor diesen Thron Gottes treten, weil ich reingewaschen bin, weil das einmal so sein wird, dass ich in weißen Kleidern in diese Stadt Gottes kann. Und weil mich das verbindet mit anderen Menschen und weil ich da auch so im Angesicht Gottes ja so seine Gnade erlebe als das Königskind. Möge uns Gott das schenken. Amen.